Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
Mehr Fortschritt wagen, das sollte das Leitmotiv sein für das Regierungsbündnis, das SPD, Grüne und FDP Ende 2021 geschmiedet haben. Doch jetzt, anderthalb Jahre später, da geht kaum noch etwas voran in Berlin. Die Ampelregierung ist im Dauerstreit. Egal, ob es um Heizungstausch, Verkehrswende oder Kindergrundsicherung geht. Nur noch 20% der Bundesbürger sind nach aktuellen Umfragen mit der Bundesregierung zufrieden. Wie kann die Ampelkoalition noch die Kurve kriegen? Darüber diskutieren wir heute im Wortwechsel mit Franziska Brandmann. Sie ist im Parteivorstand der FDP und Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Jan-Philipp Albrecht ist dabei, Vorstand der Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung und Markus Feldenkirchen, Hauptstadtkorrespondent vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Frau Brandmann, was ist aus FDP-Sicht denn eigentlich noch übrig vom Leitspruch der Koalition, mehr Fortschritt wagen?
Ja, der Anspruch ist zu 100% noch da. Ich glaube, wenn man sich anguckt, was wir für Herausforderungen haben in Deutschland, nicht nur ganz aktuell, so im tagesaktuellen Geschäft, im tagespolitischen Geschäft, sondern auch seit der Totalinvasion Russlands auf die Ukraine, in Fragen wie Energiekrise, in Fragen wie wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit des Landes. Ich glaube, dass in eigentlich allen Bereichen politisch immer noch dieser Anspruch bestehen muss. Wir müssen mehr Fortschritt wagen. Und das ist immer noch dieser Weg, auf dem sich diese Koalition befindet und auf dem sie jetzt auch mehr liefern muss.
Herr Albrecht, Sie waren für die Grünen Umweltminister in Schleswig-Holstein, stehen jetzt an der Spitze der Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Wie sieht das aus grüner Perspektive aus? Oder anders gefragt, wie oft haben Sie in den vergangenen Wochen, Monaten verzweifelt an der Ampelkoalition?
Ich glaube, wenn sich was verändert, gerade mit so einem Anspruch, auch wirklich Fortschritt zu erreichen, dann ist das völlig selbstverständlich, dass an der Stelle es auch knirscht, dass es auch zu ja durchaus Verzweiflungsmomenten kommt, weil man ringt um die richtigen Antworten. Und ich glaube, wir sollten das auch nicht sozusagen immer so betulich wegtun, als naja, da streiten sich wieder alle und es geht nicht voran. Es gehört eben auch zum Vorankommen dazu, dass man sich in manchen Fragen streitet. Und solange es dann möglich ist, gemeinsam in so einem doch auch immer noch ungewöhnlichen Dreierbündnis dann auch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, ist der Fortschritt, der daraus entstehen kann, ziemlich groß und steht im Kontrast zu den davorliegenden 16 Jahren, in denen eben doch vieles liegen gelassen wurde. Und damit muss diese Koalition umgehen.
Markus Feldenkirchen, als Hauptstadtkorrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, haben Sie natürlich die Bundesregierung, die Ampelkoalition im Blick. Jan-Philipp Albrecht sagt, ein bisschen Streit, das ist schon okay. Jetzt konnte man in den vergangenen Wochen, Monaten aber auch den Eindruck gewinnen, da kämpft eigentlich nur noch jeder für sich selbst auf eigene Rechnung. Täuscht der Eindruck?
Nee, das ist ja so offenkundig, da kann überhaupt nichts täuschen. Diese Koalition ist wirklich ein ambitioniertes Projekt. Es ist der Versuch, drei im Prinzip sehr sich fremde oder zum Teil auch widerstrebende politische Strömungen und Parteien zusammenzuformen. Sie hatten alle schon den Begriff Fortschritt genannt. Da hat man als Signum für diese Koalition einen Begriff gewählt, der alles und nichts bedeutet und der also erstmal als Sammlungsbegriff sehr, sehr geeignet ist für drei unterschiedliche Parteien. Aber jeder versteht etwas anderes unter Fortschritt. Ich glaube, die SPD hat mehrheitlich schon ihr Anliegen erreicht. Sie wollten ihr vermaledeites Hartz IV in ein freundlicher klingendes Bürgergeld und auch tatsächlich sozialeres Projekt umwandeln. Das ist für sie sozialer Fortschritt. Die FDP versteht da, wenn man Herrn Wissing zuhört, vor allem beschleunigten Autobahnausbau unter Fortschritt. Ist auch ein Fortschritt, je nachdem, welche Perspektive man hat. Naja, und die Grünen einen doch mehr oder weniger radikalen Umbau unserer Art des Wirtschaftens in Richtung klimaneutrales Wirtschaften. So, das sind alles drei Fortschrittsbegriffe und es ist wahnsinnig schwer, sich für alle drei Bereiche gleichzeitig zu begeistern, weil es zum Teil auch widerstrebt und gerade beim Streit um das Heizungsgesetz ist dann hier wirklich ein Clash. Die SPD will größere soziale Komponenten drin haben. Die FDP nutzt auch so ein bisschen die Gunst der Stunde, dass wirklich ein Gros der Bevölkerung gegen diese Pläne ist und vertritt quasi den Umfragenwunsch der Bevölkerung innerhalb der Koalition. Und die Grünen stehen ziemlich gerupft da dieser Tage.
Darf ich direkt einmal reingrätschen?
Frau Brandmann.
Ich würde Ihnen widersprechen, Herr Feldenkirchen, dass mehr Fortschritt wagen, dass das nichts bedeutet. Weil ich finde, es bedeutet schon etwas. Ich sehe das nämlich als ganz krassen Kontrast zur Großen Koalition, die ja nichts anderes gemacht hat, als Status quo und Stillstand zu verwalten. Und ich glaube schon, dass das eigentlich ein ehrenwertes Ziel ist, dieser Bundesregierung zu sagen, wir wollen den Status quo, den politischen, überwinden in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist ja im Koalitionsvertrag alles durchdekliniert, in Richtung Zukunft. In Richtung Fortschritt. Es gibt unterschiedliche, das möchte ich überhaupt nicht verhehlen, unterschiedliche Definitionen von, okay, in welche Richtung wollen wir denn jetzt Fortschritt wagen? Natürlich, klar, beim Thema Klimaschutz sieht man das konkret ganz deutlich. Da neigen die Grünen natürlich zu staatlichen Eingriffen zum Beispiel, um das Klima zu schützen. Und die FDP sagt, wir wollen auch Klimaschutz, aber wir wollen ihn durch marktwirtschaftliche Mechanismen schaffen. Das Ziel eint aber alle. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und wir brauchen ganz klar Maßnahmen, um mehr Klimaschutz zu ermöglichen und zu gewinnen. Und deshalb finde ich, kann man schon sagen, die Richtung, in die es geht, die ist allen klar. Das Ziel, das eint diese Koalition bei den konkreten Maßnahmen. Da liegt der Teufel eben im Detail und da gibt es momentan viel Streit. Ich muss aber Herrn Albrecht zustimmen. Ich bin auch der Meinung, wir haben uns das jetzt alles am Anfang sehr schön vorgestellt. Es gab dieses Selfie und es war ganz viel Einigkeit und ganz viel Übereinkunft. Es war eigentlich klar, dass wenn zum ersten Mal drei Parteien zusammen regieren, dass es da auch einfach zu Krach kommt bei verschiedenen Maßnahmen. Und das müssen wir ehrlich gesagt einfach aushalten. Mir persönlich ist das lieber als dieses ständige Stillstehen in der Großen Koalition und diese ständigen Livestreams bei Bild Live, wo man dann herausfinden konnte, was da im Hinterzimmer der GroKo alles vermaledeit wird. Da habe ich lieber öffentlichen Streit, an dem alle auch teilhaben können.
Dann schauen wir in die Details. Stichwort Heizungstausch, Gebäudeenergiegesetz. Das lähmt die Bundesregierung seit Wochen. Da scheint nichts mehr zu gehen, auch wenn es jetzt leichte Anzeichen dafür geht, dass man sich doch noch annähert. Herr Albrecht, was ist da schiefgelaufen? War es einfach ein schlechtes Gesetz, das jetzt mühsam repariert wird?
Wenn man jetzt die Worte von Robert Habeck nochmal sich anhört, die er zuletzt deutlich gesagt hat, dann ist ja eines erstmal wichtig festzustellen, es geht hier um einen ganz grundlegenden Wandel in der Wärmeversorgung in Deutschland. Das kann man nicht kleinreden. Es ist eine wirklich fundamentale Veränderung, die wir vor uns haben und die auch nicht ganz neu ist. Also selbst unter Peter Altmaier hat es ja Szenarien zur Klimaneutralität der Bundesrepublik gegeben. In diesen Szenarien steht drin, dass wir diese Dekarbonisierung im Wärmebereich brauchen und dass zum Beispiel der Anteil 65% an erneuerbaren Energien im Wärmebereich etwas ist, was zentral ist, um dieses Ziel zu erreichen. Das wurde nur nicht den Menschen tatsächlich sehr deutlich gesagt, was das heißt. Und da müssen wir vielleicht ein Stück weit auch kommunikativ allesamt ein bisschen auch in die ehrliche Kommunikation gehen. Was heißt das konkret, wenn man die Konsequenz ernst meint, Klimaneutralität zu erreichen? Und gleichzeitig ist auch richtig, dass man über die verschiedenen Instrumente, wie Frau Brandmann das auch sagt, durchaus vortrefflich streiten kann. Und das hat Robert Habeck jetzt auch anerkannt und hat dafür ja auch eine Diskussion nochmal parlamentarisch eröffnet. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, weil man jetzt in der Lage ist, doch voranzukommen.
Kommunikation, Frau Brandmann, ist ein gutes Stichwort. Die FDP winkt im Kabinett einen Gesetzentwurf durch, um ihn dann wenige Wochen später nicht in den Bundestag weiterzugeben, zu blockieren, dass er dann im Parlament behandelt wird. War das ein schlauer Schachzug aus Sicht der FDP?
Ja, ich muss erstmal korrigieren, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben ja gesagt, die FDP-Minister im Kabinett haben das durchgewunken. Das ist nicht der Fall, sondern Christian Lindner hat eine Protokollnotiz abgegeben und hat gesagt, er möchte, dass das jetzt an die Parlamentarier weitergeleitet wird, damit die stark nachbessern können. Das ist nämlich Teil unseres parlamentarischen Verfahrens. In dieses parlamentarische Verfahren wollte er das geben, hat aber auch in der Protokollnotiz ganz klar auch unterstrichen, dass wir ganz konkreten Verbesserungsbedarf sehen und auch absolute Verbesserungsnotwendigkeit. Und deshalb finde ich, ist das kein Blockieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass dieser Entwurf jetzt zurück wäre bei Robert Habeck und man dürfte den nicht als Parlamentarier behandeln. Im Gegenteil, ganz viele Parlamentarier der FDP zum Beispiel haben ja einen Fragenkatalog gesammelt und beschäftigen sich jetzt momentan sehr intensiv damit, was bedeutet dieses konkrete Gesetz, was bedeuten die konkreten Maßnahmen.
Ist das die Art, Frau Brandmann, weil diese Frage liegt so auf dem Tisch, ist das die Art, wie die FDP mit einem Koalitionspartner umgeht? Erstmal sagen, ja, im Prinzip in Ordnung, wir haben noch ein paar Fragen und die dann in der Öffentlichkeit vorführen. Viele hatten den Eindruck, hier soll ein Minister vorgeführt werden. Können Sie das nachvollziehen?
Also in der Regel ist es so, dass solche Entwürfe zunächst einmal an die Parteien gegeben werden, die die Regierung stützen und damit die dann Fragen stellen können, die eben nicht öffentlich diskutiert werden, sondern die erstmal in der Ressortabstimmung mit den Ministerien und so weiter besprochen werden. In diesem konkreten Fall ist dieser Entwurf nicht zuerst an die FDP-Ministerin gegangen oder an die FDP-Bundestagsfraktion, sondern an Wirtschaftsvereinigungen und an die CDU. aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Das ist mein Stand der Dinge. Und da frage ich mich natürlich, wenn man etwas quasi öffentlich macht, ohne das vorher in der Koalition zu einen, kann man sich dann aufregen darüber, dass Parlamentarier, die genau dafür ja gewählt sind und deren Job das ist, Fragen dann eben auch öffentlich machen, wenn der Entwurf bereits öffentlich diskutiert wird. Ich hätte mir gewünscht, dass die Fragen nicht öffentlich, sondern intern diskutiert werden und man geeint auftreten kann. Aber das setzt natürlich auch eben voraus, dass der Entwurf auch erstmal der FDP zugeleitet wird. Wenn das nicht passiert, dann ehrlich gesagt, sorry, kann das Bundeswirtschaftsministerium, kann Robert Habeck sich über öffentliche Fragen echt nicht beschweren.
Markus Feldenkirchen, so spielt man Schwarzer Peter, oder?
Also es klingt jetzt ein bisschen beleidigt von Frau Brandmann, könnte auch so quasi die kritische Sicht ein bisschen erklären. Aber ich glaube, im Grundsatz hat sie schon recht, dass Robert Habeck und sein Ministerium irre viele Fehler gemacht haben auf dem Weg, wo wir jetzt sind. Also hat auch damit der Wärmewende wirklich keinen großen Dienst erwiesen, weil zu einem Zeitpunkt, erstmal ging es ja dann, Frau Brandmann hat das gesagt, an diverse Verbände, aber es ging halt auch an die Öffentlichkeit und gelangte an die Bild-Zeitung. Da haben viele die FDP im Verdacht. Es können aber tatsächlich auch Verbände gewesen sein, die das dann quasi durchgestochen haben zu einem Zeitpunkt, als Robert Habeck da noch keine öffentliche Diskussion darüber wollte. Aber das Gesetz war schon, klar, es war ein Entwurf, aber es war so weit, dass er es in andere Hände gegeben hat. Schaut euch das mal an. So, und in diesem Entwurf, das muss man einfach sagen, waren so viele Fragen, die automatisch sich sofort stellen, nicht beantwortet. So, jetzt hat er sich da sehr drüber beklagt, es ist hier an die Öffentlichkeit gegangen und so, aber es wäre früher oder später eh an die Öffentlichkeit gegangen. Außerdem als Politprofi muss man auch damit rechnen, wenn man ein Gesetz quasi einen Entwurf fertig hat, dass der dann auch an die Öffentlichkeit gelangen kann. Und zum Beispiel die Frage, wie soll das gegenfinanziert werden? Welche soziale Komponente gibt es? Was ist mit alten Leuten? All die praktischen Fragen oder viele praktische Fragen waren einfach nicht beantwortet. Und das war das erste kommunikative Dilemma und einfach auch schlechte Politik, dass dann einige aus der FDP, ich will da Frau Brandmann überhaupt nichts vorwerfen, auch eine Lust hatten, ihn da vorzuführen. Das ist doch unbestritten. Das erleben wir täglich so. Und das ist alles wirklich nicht im Dienst der Sache, nämlich ein gut gemachtes und von mir aus auch schnell umgesetztes Wärmewendengesetz zu haben.
Ich würde ganz kurz einmal, Herr Feldenkirchen, bin überhaupt nicht beleidigt. Ich bin aber tatsächlich ein bisschen getroffen, das will ich nicht verhehlen. Und zwar davon, dass der Wirtschafts- und Klimaminister, der ganz genau weiß, Herr Albrecht hat gesagt, die Wärmewende, das ist ein Riesenbrocken. Er wusste das genau. Er wusste, dass das geeint werden muss in dieser Bundesregierung und dass das tricky wird. Und dann hat er sich entschieden, so zu verfahren. Oder jemand in seinem Ministerium hat das irgendwie öffentlich gemacht. Und da finde ich es schon, dass die Diskussion, die dann entstanden ist und viele Grüne, gerade Mitglieder der Grünen, die ja dann so tun, als sei die FDP da kritisch und würde Fragen stellen, das wäre ein Skandal. Das würde zeigen, dass die FDP kein Interesse, kein ehrliches Interesse an Klimaschutz hätte. Ja, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, ich bin zwar nicht beleidigt, aber schon getroffen. Und ich finde, das ist auch in Ordnung, dass man das auch dann mal so kundtut.
Jan-Philipp Albrecht.
Ja, ich halte wenig davon, jetzt wirklich im Detail da in so ein Schwarzen-Peter-Spiel einzusteigen. Ich könnte jetzt auch viele Mutmaßungen darüber anstellen, wer da was irgendwie der Öffentlichkeit oder anderen geleakt hat.
Robert Habeck hat von Wortbruch gesprochen.
Ja, weil natürlich auch die Frage am Ende im Raum steht, wie geht man mit einer Einigung im Koalitionsausschuss um? Das ist nochmal was anderes. Mhm. Ja, also vorher war ein Innerkabinettsverfahren sozusagen, da kann man tatsächlich sich eine Frage stellen, dass irgendwo immer etwas auch das Licht der Öffentlichkeit und Diskussionen erreicht. Das ist ein normaler Prozess, das sehe ich auch so. Aber wenn man sich dann auf offener Bühne, das war ja kein nicht beobachteter Prozess, diese 30 Stunden im Koalitionsausschuss sich nochmal einigt auf wirklich auch dann ein Ergebnis, das die Öffentlichkeit auch wahrnimmt als Legitimationsprozess dieses Verfahrens, ja, dann sollte man sich danach dann schon auch daran halten. Und da ist schon der Eindruck entstanden, dass also das, was im Koalitionsausschuss dann auch klar vereinbart wurde unter den KoalitionspartnerInnen, nicht mehr galt für manche, in Frage gestellt wurde. Und das übrigens auch nicht nur durch die FDP, sondern auch durch die SPD und den Bundeskanzler. Und das muss man hier an der Stelle schon sagen, ist ein Problem. Denn da kommt das Gefühl auf, dass diese Koalition nicht mehr in der Lage ist, das umzusetzen, was sie ursprünglich verankert hat, nämlich die Vereinbarung, sich auch gegenseitig das, was man im Koalitionsvertrag gemeinsam gemeinsam als Projekte, als Fortschrittskoalition auf den Weg zu bringen, auch zu gönnen, ja, und zu ermöglichen, dass die Projekte, die wirklich dies Herzensanliegen dann der jeweiligen Parteien sind, dann auch umgesetzt werden. Wenn das nicht mehr funktioniert und da das Vertrauen nicht mehr da ist, dann ist es tatsächlich schwer, noch Politik gemeinsam umzusetzen. Und deswegen kann ich diese Reaktion von Robert Habeck an der Stelle nachvollziehen, muss aber auch sagen, jetzt macht er da einen Strich drunter, ja, und kommuniziert klar, wir wollen das jetzt über den Berg bringen und lass uns gemeinsam daran arbeiten. Ich finde, das ist der richtige Modus und darauf sollte man sich jetzt dann auch wirklich konzentrieren. Es geht schließlich in der Sache um nicht weniger als wirklich auch eine Zukunftsfrage der Bundesrepublik. Es geht darum, dass wenn das nicht gelingt, der Heizhammer viel heftiger wird, weil die CO2-Bepreisung 2026, 2027 mit einer Wucht einschlagen wird, die viele Haushalte viel schwerer belasten wird, als das, was jetzt zum Teil im Raum steht mit dem Einstieg in den Umbau der Heizungssysteme.
Jan-Philipp Albrecht hat ja ein wichtiges Problem angesprochen, Markus Feldenkirchen, nämlich schwierige Themen kommen in der Politik zuhauf vor. Es geht dann um die Frage, wie geht man damit um, wie kommuniziert man und dann am Ende auch, wo ist eigentlich der Bundeskanzler, der ja sowas wie eine Richtlinienkompetenz hat, der sagen muss am Ende auch, wo geht's lang? Wo war Olaf Scholz eigentlich in den letzten Wochen?
Also der macht sich da einen ganz schlanken Fuß. Das kann man überhaupt nicht schönreden. Das ist so seine Art. Es ist nicht gut. Das will ich auch gleich dazu sagen, weil ich habe zumindest in den vergangenen Wochen beobachtet, dass Grüne und Liberale wieder in den alten Modus zurückgefallen sind. Also es gab dieses Bemühen. Frau Brandmann hat an das Selfie erinnert, dass da quasi ein neuer Geist, ein Spirit der Gemeinsamkeit am Anfang stand, wo quasi zwei Parteien gesagt haben, also früher haben wir uns eigentlich auf offener Bühne bekämpft. Kein Witz war uns zu blöd, um ihn über den anderen zu machen. Und jetzt schauen wir doch mal, was gemeinsam ist. In den vergangenen Wochen war das schon ein Rückfall in Feindesmuster, dass zum Beispiel der FDP-Generalsekretär dann bei einer Pressekonferenz auf einmal sagt, also ja, das Gesetz von Habeck ist jetzt im Parlament. Es muss aber so viel verändert werden, dass man, und das ist sein Wording gewesen, im Prinzip ein neues Gesetz braucht. So, das ist dann eine andere Ebene. Das ist ein Frontalangriff. Das ist nicht, lass uns bitte im Detail schauen, ob wir nicht noch ein paar Verbesserungen für Rentner oder sonst wen hinbekommen. Also das ist schon eine Bereitschaft auch zur Provokation, zur Aggression. Die ist erstaunlich und Sie haben recht. Ein Bundeskanzler, der das Privileg hat, Bundeskanzler zu sein und eine sicherlich nicht leichte Dreierkoalition zu führen, der muss sich da ein bisschen mehr einbringen.
Frau Brandmann, hätten Sie sich einen aktiveren Bundeskanzler Olaf Scholz gewünscht, der irgendwann mal sagt, so Leute, so kann es nicht weitergehen?
Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, gerade zum Beispiel bei dem außenpolitischen Irrlichtern der SPD in den letzten Jahren bin ich auch froh, wenn ich mal nicht so viel höre von der SPD in manchen Fragen. Also von daher, ich glaube, dass weder FDP noch Grüne eine Aufsichtsperson brauchen. Und wenn Olaf Scholz sich da ein bisschen zurücklehnt, dann soll er das gerne machen. Dann übernehmen da gerne FDP und Grüne.
Aber Markus Feldenkirchen hat gerade auch daran erinnert, an die alten Muster, die da wieder aktiv werden. Ich kann da noch an Wolfgang Kubicki erinnern, der Robert Habeck auf eine Stufe mit Wladimir Putin gestellt hat. Ist das ja, so, der Rückfall in alte Muster, wo die FDP, die Grünen und auch umgekehrt als Gegner, als Feinde entdecken?
Also erst einmal zu dem Statement von Wolfgang Kubicki habe ich mich schon sehr klar geäußert und davon distanziert. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Und Kubicki hat sich auch völlig zu Recht entschuldigt. Ich finde, so redet man nicht miteinander und Punkt. Herr Feldenkirchen hat gerade gesagt, ja, man könnte zum Beispiel als Koalitionspartner nicht sagen, das Gesetz muss neu gemacht werden zum Beispiel. Es wäre ein Affront, eine Kampfansage. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich so ein bisschen abrüsten und so ein bisschen die politische Realität auch anerkennen. Es geht momentan um sehr, sehr viel in der politischen Lage, in der wir uns befinden, mit den Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, auch gerade durch die Energiekrise. Das sind ja sehr grundlegende Fragen. Und wenn die in der Koalition nicht vorher geeint sind, konkret, und dann einfach so ein Gesetz vorgelegt wird, dann finde ich, ist das keine Kampfansage oder kein Drama. Ich finde, das ist total in Ordnung. Und ich glaube, da muss man sicher abrüsten, jede Partei für sich, aber vielleicht auch in der Öffentlichkeit etwas den Panzer anziehen und sagen, okay, bei den harten Debatten, die wir gerade führen, da sind auch mal harte Diskussionen notwendig.
Frau Brandmann, Sie sind uns per Leitung zugeschaltet. Das konnte man gerade gelegentlich hören. Da waren ein paar Aussetzer dran, aber Sie waren ansonsten gut zu hören. Jan-Philipp Albrecht, würden Sie ja zustimmen?
Ich wollte an der Stelle einmal einhaken. Tatsächlich, es ist nicht nötig, dass man einen Aufpasser über jetzt zwei sich streitende Kinder hier braucht. Ich glaube, dieses Bild ist auch wirklich unangemessen, weil es sind Parteien, die gewählt wurden und Regierungspartner, die auf Augenhöhe hier gemeinsam ein Bündnis.
Das hatte ich auch nicht gesagt.
Ich weiß, ja, aber einige haben das ja so dargestellt. Der andere Teil dabei ist natürlich neben der der Führung, die Herr Feldenkirchen eingefordert hat, die verstehe ich und das unterstreiche ich auch so. Die Frage, wo steht eigentlich der Bundeskanzler und wo steht seine Partei in diesen Fragen? Das ist mir ehrlich gesagt in den letzten Monaten, vielleicht auch im letzten Jahr, völlig unklar geblieben. Und das macht es wirklich problematisch, denn am Ende kann dieses Bündnis nur funktionieren, wenn alle sich auch positionieren und gemeinsam danach streben, eine Position, ein Resultat zu finden. Und die Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung, die hier angegangen werden muss, die übrigens auch nicht nur eine Auseinandersetzung in Deutschland ist, sondern auch in Europa. Ich frage mich, ist das nicht auch eine Aufgabe des Bundeskanzlers, in Europa diese Fragen zu adressieren und eine zukunftsfähige Bewältigung des Umbaus der Wirtschaft und der Erreichung der Klimaziele und der Modernisierung des Staates, der Demokratie voranzubringen? All das funktioniert nicht richtig, weil da eine Leerstelle ist. Und manchmal frage ich mich, ob da man sich ein Stück weit zurücklehnt und zufrieden ist, dass man nur das Kanzleramt stellt. Das kann nicht das Ergebnis dieser Situation sein. Und da wird sich natürlich dann auch irgendwann eine Konstellation eben auch aus Grünen, FDP, so sehr sie sich viel auch Unterschiede geben und auch necken und gemeinsam in die Auseinandersetzung, in den Streit reingehen, muss man sich irgendwann fragen, wie weit trägt das noch? Oder gibt es nicht dann doch auch Möglichkeiten, mit anderen Bündnissen mehr zu erreichen? Das muss den Kanzler doch kratzen.
Kratzt ihn das nicht? Herr Albrecht macht jetzt schon den Weg auf zur schwarzen Ampel, zur Jamaika-Koalition mit Friedrich Merz. Da wird er auch als Grüner sehr viel Freude haben. Aber nein, ich sehe das schon, also dass man sich die Frage stellen kann, wofür steht der Bundeskanzler eigentlich und auch die SPD. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen die Vermutung hatte, dass neben dem Stolz der SPD überhaupt nochmal einen Bundeskanzler in Deutschland zu stellen, ich glaube, da hatten viele schon gar nicht mehr mit gerechnet, wirklich das zentrale Anliegen, und deshalb wurde das auch als erstes zügig gemacht, Hartz IV abzuschaffen, ist, und seitdem sehe ich jetzt auch nicht mehr, dass die SPD große eigene Projekte hat, eine große Gestaltungsmacht sieht. Und gerade in der Wärmewende, ja, da gibt es ja überhaupt keine programmatische Klarheit. Ich glaube, am Anfang waren sie eher auf Seiten der FDP mit den ganzen kritischen Fragen. Jetzt haben sie aber gemerkt, das ist dann doch ein sehr schlechtes Bild, was die Koalition abgibt, worunter natürlich auch die FDP, alle drei Koalitionsparteien, das zeigt doch der neue ARD-Deutschland-Trend, eher leiden, auf wirklich niedrigem Niveau sind. Ja, und dass sie dann jetzt in den letzten Wochen dann, na komm, jetzt machen wir jetzt halt dieses Habeck-Gesetz irgendwie doch noch durch. Aber eine eigene Ambition, einen eigenen Kurs kann ich tatsächlich schwer erkennen.
Frau Brandmann, das muss man wohl so sagen. Die Koalition steht hier vor einem Trümmerhaufen. Markus Feldenkirchen hat gerade den ARD-Deutschland-Trend angesprochen. Eine Umfrage von Infratest DIMAP, gestern Abend veröffentlicht, und die besagt, dass noch 20% der Bundesbürger mit der Regierungsarbeit zufrieden sind. Das kann ja auch nicht die FDP gutheißen.
Nee, das kann niemand gutheißen in dieser Koalition, außer eben die Opposition. Die freut sich natürlich. Um Gottes Willen, das ist auch nicht der Anspruch. Also ich glaube, übrigens, diese Fortschrittskoalition hat sich ja nicht nur auf den Weg gemacht, um inhaltlich das Land weiterzubringen, sondern ja auch, um einen neuen politischen Stil zu prägen. Und dass das gescheitert ist, Status quo jetzt, das zeigt sich an diesen Umfragen. Ich glaube, dass die Koalition wirklich in einigen Fragen sehr, sehr große Bretter gebohrt hat schon und auch bohren wird noch. Stichwort Aktienrente zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch noch andere Themen, vielleicht reden wir da gleich noch drüber. Aber dass sie unfassbar schlecht, vielleicht die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten ist, darin, diese zu kommunizieren. In einer Form, in der alle Parteimitglieder aller drei Parteien am Ende des Tages sagen können, ja, der Kompromiss, der jetzt gemacht wurde, das bringt Deutschland weiter. Und ich muss nochmal ansprechen, ich glaube, Herr Albrecht hat es eben gesagt am Anfang, dass der Koalitionsausschuss ja eigentlich so ein bisschen so der Knoten sein sollte, der da geplatzt ist. Und ich fand, auch wenn er 30 Stunden verhandelt wurde, was natürlich jetzt nicht das Beste ist, wenn man so lange verhandeln muss, aber das Ergebnis war doch gut. Das war, wie können wir Mobilität und Klimaschutz vereinen? Und das hat bei mir wieder ausgelöst, so eine Hoffnung, genau das brauchen wir eigentlich in Deutschland. Wir brauchen drei Parteien, die sich zusammenraufen für Fortschritt. Und ich glaube, dass das in dieser Koalition steckt, dass sie es teilweise auch tut, aber unglaublich schlecht darin ist, durch das Außenbild, das sie prägt, das alle drei Parteien prägen, von Unzufriedenheit, interner Unzufriedenheit. Und ich glaube, dass es tatsächlich sinnvoll ist, ich nehme auch meine Partei da nicht aus, sich vielmehr auch öffentlich darauf zu konzentrieren, worum geht es hier eigentlich? Geht es jetzt um uns? Geht es jetzt hier um irgendwelche Einzelfragen? Oder geht es jetzt wirklich darum, dass wir gemeinsam jetzt vorankommen? Und ich glaube, da in der Tat können alle drei Koalitionspartner da auch noch besser werden. Und müssen sie. Ne? Also da will ich diese Umfrage überhaupt nicht verharmlosen.
Oder ja, wobei man auch sagen muss, dass mit dem Zusammenraufen, das muss ja erst noch passieren. Herr Albrecht, ja. Wie optimistisch sind Sie da, dass es da doch noch zu einer Einigung kommt? Das Ziel war, das hat auch der Bundeskanzler gesagt, wir wollen das noch vor der Sommerpause hinkriegen. Jetzt soll es angeblich Annäherungen geben. Kriegt die Ampel das noch in die Spur?
Also grundsätzlich bin ich da guter Dinge. Ich bin aber auch tatsächlich Optimist. Und ich glaube, das muss man auch sein, wenn man solche politischen Prozesse handeln und begleiten will. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass das möglich ist. Aber ich lege da eben auch zugrunde, dass das alles Beteiligte sind, die sich der Gesamtverantwortung bewusst sind. Es geht hier eben nicht nur um die Frage, wie stehe ich am Ende am besten da, sondern es geht darum, kann es uns gelingen, ein relevantes Projekt der Erneuerung in Deutschland und eben doch der strukturellen politischen Veränderungen über den Berg zu bringen. Dazu braucht es Pragmatismus und Bereitschaft, sich dann auch einzulassen auf etwas. Und es ist natürlich schwierig, wenn man dann vorher den Baum an manchen Stellen sehr, sehr hoch klettert, da dann wieder von runterzukommen. Denn das Ergebnis, um ganz ehrlich zu sein, beim Gebäudeenergiegesetz wird natürlich nicht so weit wegliegen von dem, was Robert Habeck vorgeschlagen hat, weil vieles von dem, was diesem Gesetzesentwurf abgesprochen wurde in dem letzten Prozess der letzten Monate, ist in diesem Gesetz angelegt und enthalten, auch wenn ich zugeben würde, dass es noch Unklarheiten gegeben hat, die aufzuklären sind. Und da muss man eben dann auch sehen, wie man das dann gemeinsam tatsächlich auch kommuniziert und da gemeinsam dann auch hintersteht.
Wie wichtig ist es, das noch vor der Sommerpause hinzukriegen?
Es ist sehr wichtig, weil wenn man tatsächlich einsteigen will zum 1. Januar nächsten Jahres, zum Beispiel mit der Pflicht für Neubauten, dann eben ein Einbau von Heizungen ohne diesen Anteil erneuerbaren Energien zu verhindern und zu verbieten und auf andere Alternativen dann eben auch alle zu trimmen, dann muss man sich darauf ja auch vorbereiten können. Und jeder, der das weiter verschiebt, der bringt diejenigen, die betroffen sind und diejenigen, die das auch als HandwerkerInnen und so weiter liefern müssen, in eine noch schwierigere Lage, als sie möglicherweise durch diese unvermeidbare Herausforderung dann ohnehin schon gebracht sind.
Markus Feldenkirchen,
also ich sehe das fundamental anders. Ja, ich sehe das komplett anders. Ich finde, dass wir jetzt gerade die zwei Vorredner, die ich gerade hatte, die haben quasi so skandalisiert, wie schlimm es wäre, wenn ein Gesetzesentwurf im Prozess, im parlamentarischen Verfahren länger bearbeitet wird. Ich finde, das ist kein Skandal. Und ich finde, wenn man, und das hat ja selbst sogar Herr Albrecht als Vertreter der Grünen Stiftung eben, er hat jetzt nicht gesagt, dass der Entwurf handwerklich schlecht ist, soweit ist er nicht gegangen, aber er hat gesagt, da waren einige Unstimmigkeiten, sage ich jetzt mal.
So, und glauben Sie, dass die noch gelöst werden können vor der Sommerpause?
Ich weiß es nicht. Ich bin erstens kein Mitglied des Deutschen Bundestages, aber ich würde den Mitgliedern des Bundestages, die von der FDP gewählt wurden, dazu raten, nur zuzustimmen, wenn das, was im Gesetz drinsteht, am Ende sinnvoll ist und dem entspricht, was wir im Koalitionsausschuss entschieden haben. Jetzt hat Herr Albrecht gerade gesagt, wir hatten uns doch im Koalitionsausschuss darauf geeinigt und das muss jetzt möglichst schnell umgesetzt werden, sonst wäre das Wortbruch und so weiter und so fort. Ja, aber man hat sich auch darauf geeinigt, bei der kommunalen Wärmeplanung einen Gesetzentwurf vorzulegen. Den hat Robert Habeck noch nicht vorgelegt. Der ist aus unserer Sicht Voraussetzung dafür, dass man hier die Heizung zum Beispiel umbauen kann und zum Beispiel auch auf Fernwärme setzen kann, statt auf eine Wärmepumpe. Das sind so Sachen, da bin ich der Meinung, aus meiner Sicht lieber 1, 2 Monate, 4 Monate länger brauchen, dafür aber sehr gut machen und auch vereinen, sodass alle Parteien am Ende wirklich sehr gut damit leben können und das auch entsprechend in der Öffentlichkeit sehr bewusst vertreten können. Ist mir persönlich wichtig, als ein schlechtes Gesetz, das schnell durch den Bundestag durchgeführt wird, sage ich ganz ehrlich.
Markus Feldenkirchen, Sie blicken auch auf die Koalition. Schaffen die das noch?
Nee, also vor der Sommerpause glaube ich nicht. Wir hatten aber gerade, ich musste so ein bisschen schmunzeln, glaube ich, wieder so ein Beispiel dafür, was wirklich das Dilemma dieser speziellen Regierungskoalition ist. Da gab es diesen besagten Koalitionsausschuss, die 30 Stunden, schon mehrfach erwähnt. Und offenbar haben beide politischen Gruppierungen, also wie gesagt, SPD guckt eh nur zu, aber Grüne und FDP da unterschiedliche Sachen verstanden. Was denn jetzt beschlossen wurde, was auch prioritär ist, ist natürlich auch eine wichtige Frage so. Und am Ende gibt es dann halt quasi das klärende Gespräch, führt zu einem wochenlangen Nachdebatte quasi, was haben wir denn da wirklich gemeint? So, und ich bin jetzt, das ist natürlich ein großes Dilemma. Ich bin jetzt eigentlich auch geneigt zu sagen, naja, 3 Monate mehr oder weniger ist doch egal und dann sind vielleicht tatsächlich, kann noch ein Verband mehr angehört werden und die Parlamentarier haben auch mehr Zeit. Das ist ja auch eine Achtung vor dem parlamentarischen Prozess. Warum denn nicht? Das ist nur halt so die Krux beim Klimaschutz und so haben es alle Vorgängerregierungen auch gemacht. So von wegen, naja, das bedeutet Stress für die Bevölkerung, ist vielleicht unbequem, ist vielleicht unattraktiv. Wir, unser Ansehen als Partei, lassen wir es lieber nochmal was liegen. Kann ja noch gemacht werden. Aber das ist halt, was quasi eine richtige Klimaschutzpolitik von einer, sagen wir mal, idealen Rentenpolitik unterscheidet. Mit den Rentnern, es soll jetzt nicht zynisch klingen, da sagen wir mal, hat es keine weltbewegende Auswirkung, wenn da ein Gesetz früher oder später kommt. Bei Klima, und das hat uns die Vergangenheit gelernt, ist natürlich dieses, ach, schaffen wir es heute nicht, schaffen wir es morgen, der falsche Ansatz.
Das sagt Markus Feldenkirchen, Hauptstadtkorrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, heute hier im Wortwechsel, der Dauerstreit in der Ampelkoalition. Darüber diskutieren wir neben Markus Feldenkirchen mit Franziska Brandmann von der FDP und Jan-Philipp Albrecht, ehemaliger Umweltminister in Schleswig-Holstein und jetzt Vorstand der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung. Gut, die Frage, ob das jetzt noch in die Spur kommt, vielleicht noch vor der Sommerpause, werden wir sehen. Die andere Frage ist, was sagt dieser Streit eigentlich über die Stabilität, über die Zukunftsfähigkeit der Koalition aus? Und die Frage, welche Wunden schlägt das auch, wenn man sich wochenlang derart verhakt und dann vielleicht nur noch mit Mühe rauskommt? Wie groß sind die Wunden bei den Grünen, Herr Albrecht?
Ich glaube wirklich, dass wir in der Politik durchaus gewohnt sind, uns auch gegenseitig nicht schonungsvoll oder schonend zu behandeln, sondern auch mit harten Mitteln mal miteinander im Wettbewerb stehen. Das muss man nicht übertreiben. Aber man muss natürlich schon feststellen, es gibt einen Grundkonsens sozusagen von einer geordneten und zivilisierten Debatte. Ja, und ich finde, da ist natürlich schon schwierig, wenn es diesen Rahmen sozusagen verlässt. Ja, also wenn man wirklich den Eindruck bekommt, hier wird jemand nur noch Ziel einer gewissen Kampagne, hier ergötzen sich bestimmte Akteure daran, im Konflikt sich selber zu profilieren. Wenn dieser Eindruck entsteht, dann bleiben nicht nur Wunden bei den Beteiligten, sondern dann bleibt eine Wunde bei der politischen Landschaft und auch der politischen Kultur, in der es natürlich dann auch schwieriger wird, Konstellationen, Koalitionen zukünftig einzugehen. Und das in einer Zeit, Sie haben den ARD-Deutschland-Trend eben erwähnt, in der es immer schwieriger wird, dann eben auch tatsächlich gerade auch gegenüber den Demokratiefeinden, die durchaus im Moment Rückenwind erringen, Koalitionen stabil zu erhalten. Das muss uns zu denken geben. Ich glaube nicht, dass das alles jetzt nur Ausdruck der Streitigkeiten in der Ampel ist. Das sind strukturelle Herausforderungen, die wir da angehen müssen. Die werden wir aber nur angehen, wenn wir auch gemeinsam einen Konsens wiederfinden in der Form, wie wir miteinander umgehen.
Die Frage ist auch, Regierungsarbeit ist auch eine Vertrauensfrage. Können sich die drei Partner noch über den Weg trauen, wenn Vereinbarungen, Absprachen getroffen werden? Frau Brandmann, was lernt die FDP aus diesem für die Regierung insgesamt doch unerquicklichen, schädlichen Konflikt?
Ja, die Welt ist nicht immer, wie man sie sich wünscht, würde ich sagen. Das Leben ist kein Ponyhof. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil Sie eben so gefragt haben, quasi was für Schmerz bleibt da. Also ich bin ja auch Bundesvorsitzende der Jungliberalen. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, ich hätte mir niemals träumen lassen, dass wir zum Beispiel in eine Situation kommen, in der die Familienministerin eine 12-Milliarden-Forderung bei der Kindergrundsicherung einfach aus dem Bauch heraus fordert, kein Konzept dafür vorlegen kann. Der liberale Finanzminister dann sagt, wenn kein Konzept, dann kein Geld, weil das ist das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Dass dann zum Beispiel die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend sich hinstellt, Sarah-Lee Heinrich, und sagt, Christian Lindner gönnt armen Kindern kein Geld. Das ist der Stil, bei dem wir gerade angekommen sind. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist kein politischer Stil, wie der sein kann, wie der sein sollte. Und ich glaube nicht, dass das mit der CDU unbedingt besser wäre. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Aber ich glaube, dass wir an diesem Stil was verändern müssen. Weil mich beschäftigt das sehr, dass die Umfragewerte der AfD momentan so aussehen, wie sie aussehen. Ich glaube, dass insgesamt 18%. Alle Parteien, genau, dass alle politischen Parteien, vor allem die demokratischen Parteien, momentan tatsächlich kein gutes Bild abgeben und ein besseres abgeben könnten. Das haben sie ja gezeigt am Anfang dieser Regierung. Und deshalb bin ich wirklich der Meinung, wir müssen wieder eine gemeinsame Grundlage, also eine inhaltliche Grundlage gibt es ja, das ist der Koalitionsvertrag, aber auch eine stilistische Grundlage finden, menschlich miteinander zu sprechen und sich ernst zu nehmen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass zum Beispiel bei den Fraktionsspitzen das der Fall ist. Da gibt es einen grundlegenden Respekt, ein grundlegendes Miteinander, da kann man Dinge ausdiskutieren. Aber im Auftreten, wie sich manche da selber auf die Leiter klettern, um nochmal was Schlimmeres zu sagen, das ist einfach kein Stil. Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass Bürgerinnen und Bürger darauf keine Lust haben. Und da müssen wir unbedingt wieder weg von.
Also sind wir uns einig.
Da sind Sie sich einig, aber die Frage, ich höre da auch eine große Ratlosigkeit raus. Wir müssen das anders machen, aber jetzt sind das ja auch nicht alles Anfänger, die da in der Regierung sitzen. Die wissen ja, wie es läuft. Woran liegt es denn, dass sich Partner derart misstrauen, dass sie sich derart behaken? Markus Feldenkirchen, welche Erklärung haben Sie?
Na, ich hatte ja schon gesagt, dass es wirklich eine Riesenherausforderung war, diese Koalition, die es ja das erste Mal auf Bundesebene in der Geschichte der Bundesrepublik gibt, zu formen. Große Koalitionen sind eingeübt, schwarz-gelbe Bündnisse, selbst rot-grüne waren eingeübt, dieser nicht. Und insofern wundert es mich auch nicht, dass da nicht alles von vornherein perfekt läuft und alles gelingt. Trotzdem habe ich ja auch gesagt, dass der Grad des sich Verratens fühlen, vorgeführt fühlens, schlecht behandelt fühlen, dass ich ja auch in Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten oder Regierungsmitgliedern oder Fraktionsspitzen von den drei Ampelparteien, das kriege ich ja auch mit in meiner täglichen Arbeit. Also da ist von dieser Auseinandersetzung, da bleibt was hängen. Das ist nicht nur, ja, das ist ja doch ein normaler Streit in der Sache. Nein, hier sind schon auch persönliche Verletzungen und sicherlich auch ein Bruch des Vertrauensklimas, das haben Sie erwähnt. Und das wird vermutlich ich mal Folgen haben. So, jetzt ist das eine, wie quasi die Spitzen miteinander umgehen. Ich glaube, es ging wirklich los, als offenkundig wurde, dass Christian Lindner und Robert Habeck nicht mehr wie früher per SMS oder so miteinander kommunizieren, sondern sich Briefe schreiben, die dann auch gezielt öffentlich werden. Da hatte man schon eine Ahnung quasi im Kern dieser Koalition. Da stimmt etwas nicht so. Und dann kommen aber die Satelliten an den Rändern. Also Frau Brandmann hat auf die Vorsitzende der Grünen Jugend, die dann vielleicht überzieht in der Bemerkung über Christian Lindner hingewiesen, so Brandbeschleuniger für das allgemeine Klima. Bei der FDP gibt es dann Kollegen wie Frank Schäffler oder Wolfgang Kubicki, der jetzt nicht Vorsitzende der jungen Liberalen, sondern immerhin Bundestagsvizepräsident ist. Das sind quasi so die Brandbeschleuniger auf der anderen Seite und das ergibt dann halt tatsächlich ein schwieriges Klima.
Herr Albrecht, vielleicht ist ein Webfehler dieser Koalition, dass alle drei unter Fortschritt was anderes feststellen oder sich nicht darauf geeinigt haben. Was meinen wir eigentlich, wenn wir Fortschritt sagen im Klimaschutz, bei der Verkehrspolitik, in der Energiepolitik oder auch bei der Wärmewende? Hat die Koalition das verpasst, sich eigentlich darauf zu verständigen? Was meinen wir? Was wollen wir da erreichen?
Grundsätzlich gab es in den Verhandlungen zu dieser Koalition viel Einigkeit, auch durchaus in den Details dessen, was man als Fortschritt dort begreift. Es hat sich ja auch vieles niedergeschlagen in einem Koalitionsvertrag. Nicht alles davon ist schon umgesetzt, nicht alles davon ist vielleicht so unstrittig geblieben oder auch im Lichte des Kriegs Russlands gegen die Ukraine vielleicht auch nochmal andere Dinge hinzugekommen. Da ist auch vieles, was man neu diskutieren muss. Das muss man dieser Koalition auch zugestehen. Gleichzeitig glaube ich schon, dass dahinter natürlich auch politische Grundfragen nochmal stehen. Ob zum Beispiel Klimaschutz etwas ist, was Freiheit und Wohlstand schafft oder ob das etwas ist, was nur eine Belastung ist, der man gegenübersteht, oder eine Klientelfrage, die sozusagen aus grüner oder Öko-Ecke jetzt angebracht wird. Das sind grundlegende Verständnisfragen, wo ich schon auch das Gefühl hatte, dass man eigentlich weiter war in der Gesamtbetrachtung und dass man auch bereit war, sich das ein Stück weit zu gönnen und zum Beispiel aus Sicht von SPD und FDP vielleicht die Bereitschaft hatte, tatsächlich Klimaschutz als wichtige Grundvoraussetzung für Freiheit und Wohlstand zu begreifen, während eben auf der anderen Seite auch aus grüner Perspektive die Bereitschaft war, zum Beispiel die Frage des Infrastrukturausbaus, die Frage der Beschleunigung auch von Verfahren in diesem Staate, auch die Digitalisierung der Verwaltung, alles das als auch wichtige Voraussetzungen für die Transformation, die sie verfolgen, auch anzusehen und anzunehmen, dass das auch dann durchaus schwere Kompromisse an anderen Stellen, wie zum Beispiel bei Naturschutzverfahren oder so, bedeuten würde. Das war etwas weiter schon, als wir das jetzt haben.
Aber trotzdem, wenn wir auf die letzten anderthalb Jahre schauen, große Konflikte gab es auch da schon. Die FDP hat den Tankrabatt durchgesetzt, hat versucht, das Verbrennermotor aus 2035 zumindest aufzuweichen. Ausbau von Autobahnen, Schienennetz, auch da haben sich Grüne und FDP behagt. Ganz so groß, Frau Bondmann, ist die Gemeinsamkeit dann in der Praxis doch nicht.
Ich würde Ihnen widersprechen. Ich würde auch Herrn Albrecht widersprechen, dass gerade so insinuiert wurde, ja, die Grünen sind ja für Klimaschutz, die sollen dann da was kriegen und dann geben die was bei anderen Themen. Ich glaube, dass im Endeffekt sowohl Grüne als auch FDP beim Thema Klimaschutz zum Beispiel sehr weitgehende Forderungen haben, dass man aber zum Beispiel einfach bei der Findung dieser Koalition unterschätzt hat, dass ein gemeinsames Ziel nicht reicht, sondern man auch ein gemeinsames Verständnis für die Maßnahmen braucht, die es dafür bedürfen soll. Und eine Ausgestaltung dieser durch die Minister und durch die Ministerien. Und da hakt es jetzt eben. Ich glaube, dass man da auch mehr Verständnis braucht, dass sich solche Sachen finden müssen erst einmal und dass man da eben nicht so viel mit dem Finger auf andere zeigen sollte, sondern erstmal wirklich überlegen sollte, okay, was sind jetzt Maßnahmen, mit denen wir weiterkommen? Und ich glaube, dann kann das auch wieder auf eine ordentliche Bahn gelenkt werden. Aber das ist, glaube ich, wirklich in der Tat sehr wichtig. Und ich glaube, da braucht es nicht einen Minister der Grünen oder Minister der SPD, der sagt, wenn die FDP dafür ist, dass ein Verbrennerverbot nicht gilt für Technologieoffenheit, also da dann die FDP hinzustellen, als sei sie deshalb gegen Klimaschutz, das ist halt einfach zu kurz gedacht. Und ich glaube, da hat die FDP in der letzten Zeit sich auch umsonst als Opfer insinuiert. Ich glaube, da hätte sie auch kämpferischer reingehen können, weil ich glaube, dass wir alle möglichst klimaneutral in Zukunft leben wollen. Bei den Maßnahmen sind wir uns nicht einig. Und ich finde, dass wir diesen Streit öffentlich austragen darüber, ob das staatlich gelenkt werden soll, wie man konkret klimaneutral lebt oder einfach nur festgelegt durch einen Zertifikatshandel, dass das Ziel klar sein muss und dass das Ziel geeint wird. Aber dass, wie man Klimaneutralität erreicht, jedem Bürger und jeder Bürgerin offen steht. Ich finde, das ist eine gute Position der FDP. Das soll sie auch offensiv weiter so vertreten. Und das müssen wir dann als Krach in der Ampel tatsächlich aushalten.
Markus Feldenkirchen, können Sie klar erkennen, welche Rolle will die FDP in der Koalition spielen? Bei den Grünen ist das halbwegs klar sichtbar. Klimaschutz, das erwartete auch die Basis von denen. Da muss was passieren. Erneuerbare Energien, Schienennetz, Ausbau der Bahn etc. Ist das für Sie bei der FDP so klar? Man hat den Eindruck, dass Sie sich eigentlich ein bisschen als Anti-Grün, als Gegenpol zu den Grünen profilieren will. Was ist mit dem Markenkern der FDP? Wirtschaftsliberalismus kommt ja noch durch.
Ja, also Anti-Grün ist ja auch ein Teil des Markenkerns der FDP gewesen. Es kommt darauf an, welche Wirtschaft hier adressiert wird. Der Einsatz für den Verbrennermotor, gerade auf europäischer Ebene, da freut sich natürlich die deutsche Autoindustrie drüber, weil es ihnen den Funken Hoffnung gibt, dass sie mit dem, wo sie über Jahrzehnte quasi sehr erfolgreich war und große Gewinne eingefahren hat und dem Land dadurch natürlich auch Steuer beschert hat, da ein Funken Hoffnung, dass dieses Modell noch weitergeht und dass der radikale Umbau nur zu E-Autos vielleicht doch nicht so durchgeführt werden kann. Also ich glaube schon, dass die FDP gerade auch aus der eigenen Not, weil die Umfragewerte waren jetzt für die FDP ja noch schlechter als aktuell. Die steht relativ zu den beiden Parteien, was den Trend der letzten Monate angeht, sogar relativ gut da. Und ich glaube, dass das vor allem dem Umstand geschuldet ist, dass der Verkehrsminister Volker Wissing quasi mit einzelnen Entscheidungen das Signal gesetzt hat. Also klar müssen wir uns alle hier auch verkehrsmäßig ein bisschen anders verhalten, aber es wird nicht so drastisch und nicht so schnell gehen. Und dafür gibt es natürlich in der Bevölkerung einen Markt. Und das hat die FDP gemerkt in den letzten Monaten und spielt diese Karte vermehrt. Das ist aus der parteitaktischen Sicht gar nicht so doof.
Aber für die Ampelkoalition dann vielleicht doch nicht zuträglich. Frau Brandmann, wie sehr setzt die FDP die etwas mageren Ergebnisse auch bei den letzten Landtagswahlen unter Druck? Sie sind aus den Landtagen in Niedersachsen, Hamburg, Saarland und auch die anderen Ergebnisse waren nicht wirklich berauschend. Wie sehr setzt das die FDP unter Stress?
Ich glaube, man sollte die Performance der eigenen Partei nie daran messen, wie jetzt Umfragewerte gerade aussehen, sondern daran, wie zufrieden man wirklich mit der inhaltlichen Performance ist und auch mit der Öffentlichkeitswirksamkeit. Darüber habe ich eben schon ganz viel gesagt. Aber natürlich fasst mich das an, wenn wir in verschiedenen Bundesländern wirklich sehr schlecht abschneiden. Gerade in meinem Bundesland in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben wir uns fast halbiert und sind auch aus der Landesregierung rausgeflogen. Das tut richtig weh und ist auch immer ein Signal an die Partei zu hinterfragen. Funktioniert unsere Strategie? Kommt das an, was wir wollen bei den Bürgerinnen und Bürgern? Kommt genug raus, dass, wenn wir zum Beispiel über E-Fuels sprechen, es uns nicht darum geht, dass Dieselmotoren rumpuffen in den deutschen Innenstädten, sondern darum, dass man in Zukunft möglichst klimaneutral mobil sein können muss, ohne dass der Staat einem das verbietet, wenn es die Technologie in Zukunft zulässt. Das sind so Fragen, gerade auch kommunikativer, strategischer Natur, wo so Landtagswahlen immer so ein Lackmustest sind. Ich glaube, man muss da auch so ein bisschen starke Nerven haben und sollte sich nicht zu sehr an Umfragen aufhängen, sondern die immer so als Feedback-Mechanismus quasi wahrnehmen. Also ich glaube, dass die FDP sich insbesondere seit dem Koalitionsausschuss stabilisiert hat, dass sie ihre Rolle besser gefunden hat, als das in den Monaten zuvor der Fall war und dass Bürgerinnen und Bürger das auch attestieren und dass sie das wahrnehmen. Dass auch wenn es sehr schwer ist in der Koalition, man sich eben nicht nach hinten setzt wie Olaf Scholz und sagt, ja, das passt schon am Ende des Tages oder dass man sich die ganze Zeit die Haare rauft, sondern dass man sagt, okay, dann stehen wir jetzt trotzdem weiter zu unseren Forderungen und versuchen, die möglichst stark im Koalitionsausschuss durchzusetzen. Und ich glaube, das kommt gut an.
Ja, es ist schon mehrfach angesprochen worden, der Erneuerungsbedarf in unserem Land ist groß. Es wird allmählich sichtbar, was unter 16 Jahren der Kanzlerschaft von Angela Merkel nicht geschehen ist. Straßen, Brücken sind marode, das Schienennetz auch nicht viel besser. Im Klimaschutz reißen wir viele selbstgesteckte Ziele. Das heißt, der Modernisierungsbedarf ist gewaltig. Jetzt haben wir eine Koalition, die sich schon beim ersten Versuch, ein komplizierteres Gesetz auf die Schiene zu kriegen, hoffnungslos verhakt. Herr Albrecht, geben Sie uns ein paar Punkte aus grüner Sicht. Was muss denn in dieser Legislatur noch angepackt werden, um dann auch in 2 Jahren vor die Wähler zu treten und sagen, hier sind wir wirklich vorangekommen?
Erstmal, glaube ich, sollte man wirklich annehmen, dass in dieser Regierungskonstellation schon recht viel auf den Weg gebracht wurde. Allein im Wirtschaftsministerium, das für Klimaschutz zuständig ist, über das wir viel heute gesprochen haben, ist in dieser ersten Phase der Koalition mehr gesetzgeberisch auf den Weg gebracht worden als sozusagen in der kompletten Legislatur davor. Da ist viel gearbeitet worden, gerade was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, der die Grundlage unseres Wohlstands sein wird. Das ist auch gut, dass dann dieses Ministerium sich darauf sehr stark stürzt. Da wird viel umgesetzt. Das wird auch in anderen Ressorts passieren. Einige Punkte stehen noch auf der Agenda und müssen umgesetzt werden in der zweiten Hälfte dieser Legislatur, damit man in der Lage ist, tatsächlich dieses Versprechen, das man anfangs ausgegeben hat, auch einzulösen. Ich bin da aber ehrlich gesagt weiterhin sehr zuversichtlich, auch wenn klar ist, dass das, was wir heute herausgearbeitet haben, nämlich dass der Stil des Umgangs und der Diskussion über diese Fragen, der muss besser werden. Es ist eben anders als vorher, dass alles nur wegmoderiert wird. Jetzt muss es angepackt werden. Viele Dringlichkeiten, viele Krisen, auch der Krieg, erfordern es, dass die Dinge angepackt werden. Und das heißt, dass man auch durchaus streiten muss und in die Auseinandersetzung gehen muss. Und dafür den richtigen Modus zu finden, das ist jetzt das Gebot der Stunde.
Also Klimaschutz, da muss viel angepackt werden. Auch Infrastruktur. Frau Brandmann bei der FDP, was steht da denn oben?
Ich glaube, es gibt extrem viel zu tun. Erstens im Bereich Klimaschutz. Ich glaube, darüber diskutieren wir alle zu Recht. Aber auch in ganz anderen Bereichen, über die wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen haben. Die Bundesregierung möchte sich eine China-Strategie geben. Ich glaube, wir können noch gar nicht absehen, wie wichtig das wird, dass wir da geeint mit einer Stimme sprechen und eine klare Aufstellung gegenüber China haben, um wirtschaftlich unabhängig, wirtschaftlich souverän sein zu können. Wir haben gesehen im Zuge dieses russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, wie schlimm die wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland sich verändern können und allgemein die Bedingungen, gerade beim Thema Energiepreise, Inflation, wenn es so einen Krieg gibt und wir keinen Plan B haben und keine Ideen haben, wie man damit umgeht. Deshalb glaube ich, wir brauchen dringend eine China-Strategie. Wir brauchen unbedingt die Aktienrente. Ich warte sehentlichst darauf. Die SPD hat zuletzt die Rente mit 63 eingeführt. Wir wissen alle, der demografische Wandel, der kommt nicht nur, der ist schon da. Und wir haben keinen Plan, wie wir das in Zukunft mit dem aktuellen Rentensystem stemmen wollen. Da brauchen wir definitiv eine Reform, und zwar bald. Die Bundesregierung muss die Chat-Kontrolle aufhalten. Gerade wird im Europäischen Parlament, hier sitzt gerade in Brüssel, darüber diskutiert, dass in Zukunft, das ist ein Vorschlag der Kommission, in alle private Kommunikation aller Bürgerinnen und Bürger reingeschaut werden soll. Und noch zwei letzte Punkte, dann bin ich auch durch. Das Online-Zugangsgesetz. Das wurde von der letzten Bundesregierung in Auftrag gegeben und eigentlich sollte daran geregelt werden oder wurde geregelt, dass alle Verwaltungsmaßnahmen, die Bürgerinnen und Bürger erleben, vom Staat auch digital zur Verfügung stehen sollen. Mhm. Ich glaube, inzwischen sind, Frau Faeser als Innenministerin ist dafür zuständig, 6% sind, glaube ich, digitalisiert. Ich glaube, da geht noch mehr und dann schaffen wir noch die Grunderwerbsteuer ab und dann sind wir auch durch. Mhm. Dann lässt sich das sehen.
Gut, das war die Wunschliste von Frau Brandmann. Herr Feldenkirchen, das Regieren wird in Zukunft nicht einfacher, weil weniger Geld zur Verfügung stehen wird. Die Steuereinnahmen, die wachsen nicht mehr so, wie das geplant war. Ist die Koalition darauf vorbereitet? In der Vergangenheit haben wir gesehen, viele Konflikte wurden mit Geld zugeschüttet. Das wird in der Zukunft nicht mehr möglich sein. Da werden dann auch die Verteilungskämpfe größer werden. Was können, was wollen wir uns noch erlauben? Klimaschutz oder Aktienrente? Oder Autobahnbau oder Schienennetz. Was bedeutet, ist die Ampelkoalition, große wollte ich schon sagen, ist die Ampelkoalition darauf vorbereitet?
Ja gut, jetzt machen Sie da für die Ampel ja zum Schluss der Sendung auch noch richtig düstere Stimmung. Bisher haben wir schon beschrieben, wie schwierig alles ist und jetzt sagen Sie, ja, aber es ist natürlich der realistische Blick nach vorn. Also mit den absehbaren zur Verfügung stehenden Mitteln wird es noch mehr Verteilungskämpfe geben. Da ist dann Politik einfach die Kunst des Priorisierens und dass nochmal diese drei politischen Kräfte, die wirklich andere Schwerpunkte haben und aus Überzeugung sagen, es ist viel wichtiger da rein zu investieren als da rein, die werden da große Probleme haben. Wir sehen es jetzt schon bei dem Streit, den Haushalt aufzustellen, also zwischen den einzelnen Ressorts und dem Bundesfinanzminister Christian Lindner.
Das ist, der ihn um 4 Wochen verschieben musste.
Ja, das ist also da hat man gesehen, wie massiv da die Konflikte sind und wie unterschiedlich die Vorstellung. Ich persönlich würde sagen, also nicht nur um Konflikte irgendwie mit Geld zu lösen, sondern tatsächlich Deutschland moderner zu machen als Klimaland, aber auch das große, ich dachte ja, das große verbindende Ding, diese Koalition sei tatsächlich Investitionen in die Digitalisierung, hat man bisher, Frau Brandmann hat daran gerade erinnert als Wunsch, aber hat man bisher relativ wenig gehört, Netzausbau, Kabelausbau etc., das, all das kostet Geld, auch die Wärmewende kostet Unmengen an Geld, wenn man eben sie sozial gerecht machen will. Ich weiß nicht, wie diese Koalition das schaffen soll, wenn sie sich nicht, ich finde, man kann das gut begründen, neue Einkommensquellen schafft, nämlich mit einer höheren Besteuerung der Superreichen und der Vermögenden in diesem Land.
Man könnte noch einen Punkt hinzufügen, da haben wir gar nicht drüber geredet, haben wir jetzt auch keine Zeit mehr, aber die Bundeswehr, die Verteidigung, da hat Herr Pistorius auch schon milliardenschwere Summen aufgeschrieben, die er zusätzlich braucht.
Und auch zu Recht, wenn man die Zeitenwende ernst nimmt, ja.
Herr Feldenkirchen hat einen Punkt gesagt, wie soll das finanziert werden? Der Modernisierungsbedarf ist sichtbar, liegt auf der Hand. Brauchen wir höhere Steuern?
Ja, also jetzt gerade in dieser Situation ist eine historische Situation, nicht nur der Bundesrepublik, sondern auch der Europäischen Union, die wir massiv mit zu verantworten haben, in dieser Situation diese Herausforderungen nicht ordentlich durchzufinanzieren, wäre wirklich ein großer Fehler. Und dazu gehört auch ja die Verteidigung, die Sicherheit und Stabilität auch in Europa zu gewährleisten. Das muss finanziert und getragen werden, auch von Deutschland. Und da an der Stelle auch in einer Lage, in der wir jetzt sehen, die Daten zeigen es, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession geht, an der Schuldenbremse festzuhalten und gleichzeitig aber zu sagen, wir wollen uns keine neuen Einnahmequellen erschließen, das versteht wirklich niemand mehr.
Also wir haben im Jahr 2024 zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 1 Billion Euro Steuereinnahmen. Und Sie reden jetzt so schön über neue Einnahmequellen. Worum es geht, sind neue, höhere Steuern. In einem Land, in dem es schon extrem hohe Steuern und Abgaben gibt. Bei 1 Billion Euro Steuereinnahmen im Jahr stehen wir dafür nicht zur Verfügung. Das finde ich richtig. Ich finde, es steht gerade übrigens dieser Ampelregierung sehr gut zu Gesicht, einfach mal Ausgaben zu überprüfen. Und ich mache Ihnen auch ein ganz konkretes Beispiel. Das Bauministerium, das gibt es noch nicht so viele Jahre. Lassen Sie uns das Bauministerium einfach abschaffen. Es hat seinen Zweck nicht erfüllt. Da ist eine ganz konkrete Möglichkeit, einfach mal Ausgaben zu kürzen. Und ich finde, gerade in einer Zeit, in der die Bürgerinnen und Bürger auf den Gürtel enger schnallen müssen, steht es auch der Bundesregierung sehr gut zu Gesicht, das auch selber zu tun und nicht einfach neue Einnahmequellen, wie Sie es so nett genannt haben, zu begründen.
Und das macht dann auch klar, dass mit dem Dauerstreit in der Ampelkoalition, das ist noch nicht vorbei. Die Regierungszeiten bleiben schwierig. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, aber das war hier erstmal in Deutschlandfunk Kultur. Der Wortwechsel über Dauerstreit in der Ampelkoalition. Zuletzt hörten Sie Franziska Brandmann von der FDP, Vorsitzende der Jungen Liberalen. Jan-Philipp Albrecht war dabei von der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung und Markus Feldenkirchen vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke für die engagierte Diskussion. Dank auch an alle, die diese Sendung verfolgt haben hier in unserem Programm.